Vielleicht ist auch die Batterie schwach, ne? Kann ja auch sein. Ich habe mir vorgenommen, einen Text für euch zu lesen. Das hatte ich nicht vor, aber ich tue es jetzt. Bibelkenner kennen diesen Text. Er steht im Jakobusbrief Kapitel 5 mit der Überschrift, die dafür gewählt wurde, Gebet für die Kranken. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen, er wird ihn aufrichten und ihm vergeben. Wenn er Schuld auf sich geladen hat, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Der Text geht natürlich noch weiter, aber ich möchte an dieser Stelle einfach diesen Text verlassen. Leidet jemand, der bete. Ist jemand krank, dann rufe er die Gemeindeleiter, die Ältesten, und sie sollen für ihn beten. Ich musste für die Predigt heute zurückdenken an die erste Predigt zum Thema Gebet um Heilung für alle, die nicht regelmäßig da sind oder heute zu Gast sind. Wir sind in einer Predigtreihe über der Überschrift oder unter der Überschrift Gebet um Heilung. Wir wollen das Gebet um Heilung ganz neu gewinnen, verstehen und praktizieren hier in der Christusgemeinde. Und das fordert uns heraus. Und wir haben uns erinnert an John Wimber, einen großartigen geistlichen Mann aus den USA, der für viele Kranke gebetet hat und lange Zeit eben keine Heilung erlebt hat aufgrund seines Gebets und sich immer schon Erklärungen überlegt hat, warum Gott diesen Kranken jetzt wieder nicht geheilt hat, bis dann eines Tages das Wunder passiert ist, mit dem er gar nicht mehr gerechnet hatte, dass die Frau, für die er da gerade im Krankenhaus gebetet hat, John, du kannst aufhören zu beten, ich bin geheilt. Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, obwohl die Erfahrung lange Zeit eine andere war. Aber ich kann mir vorstellen, dass John Wimber sich manches Mal gefragt hat, was mache ich eigentlich? Vor 2 Wochen hatten wir einen Gastsprecher. Es hat uns, glaube ich, so richtig gut getan, dem Daniel Exler zuzuhören, der nicht nur eine gute Predigt über einen Bibeltext gehalten hatte, sondern auch sein ganz persönliches Erleben mit hat einfließen lassen. Er war selbst schwer krank und hat uns mit hineingenommen, was das mit ihm gemacht hat und wie es schließlich doch zu einer Heilung kam. Es war ein langer Weg. Manchmal wünscht man sich ja, dass Heilung bei Gebet sofort geschieht. Nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Herr, gib mir die Heilung bitte sofort, so instantmäßig. Und oft tut es der Herr auch, aber oft auch nicht. Und der Daniel hat nicht aufgegeben. Er hatte, wenn ihr euch erinnert, auf der einen Seite das Buch über die Krankheit. Das Buch hat alles beschrieben, die Symptome und wie schwer und was auch immer, welche Chancen vielleicht noch sind. Dann hat er auf der anderen Seite die Bibel gehabt und die Verheißungen Gottes. Und es hat eine längere Zeit gebraucht, bis in ihm der Glaube weitergewachsen war, dass Gott größer ist als seine Krankheit. Dass Gott größer ist als das, was Wissenschaftler über diese Krankheit herausgefunden haben, die ihn so hoffnungslos hätte machen können. Und er hat vollständige Heilung erlebt. Das war so ermutigend. Aber wir haben auch rausgespürt, das war ein Weg. Das war ein Weg. Wenn wir anfangen, über Heilung nachzudenken und das Gebet um Heilung praktizieren wollen, dann kann es nicht anders sein, als dass Fragen aufkommen. Deshalb habe ich die Predigt heute Gebet um Heilung FAQ genannt. Viele von uns kennen diese Abkürzung Frequently Asked Questions, oft gestellte Fragen. Wenn wir über Gebet um Heilung beginnen nachzudenken, kommen Fragen. Das ist ganz klar. Und über diese Fragen wollen wir uns heute auch nicht verschließen, sondern darüber nachdenken. Eine klassische Frage ist doch, ich habe um Heilung gebetet. Und warum bin ich noch nicht geheilt worden? Warum bin ich nicht geheilt worden, obwohl ich gebetet habe? Vielleicht hat sich mancher von uns das auch schon mal gefragt. Es gibt dazu ja auch jede Menge Beispiele. Diejenigen, die schon lange hier zur Gemeinde gehören, erinnern sich sicherlich noch an Marianne Bauschlicher. Die, die in der Baustraße noch dabei waren, haben sie noch kennengelernt. Sie kam ja immer mit Rollstuhl, wurde gebracht. Sie hatte kein leichtes Lebensschicksal. Ihre Geburt war sehr schwer. Man hat sie mit einer Zange herausholen müssen. Eine Zangengeburt, sagt man. Und bedingt durch diese schwere Geburt war sie ihr Leben lang spastisch behindert. Musste in Abhängigkeit von anderen Menschen leben. Und sie erzählte uns, als wir dann auch zur Gemeinde kamen, oft war sie auch bei Heilungsgottesdiensten von bekannten Predigern, Pastoren aus USA, die in Karlsruhe in großen Hallen gepredigt haben und zur Heilung eingeladen haben. Und sie hat auch für sich beten lassen und hat keine Heilung erlebt. Sie blieb bis zu ihrem Tod im Pflegefall mit einem begrenzten Lebensradius. Und da bleiben Fragen offen. Warum hat Gott sie nicht geheilt? Noch krasser finde ich das Leben von Nick Vujicic. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ihr könnt das Licht vielleicht ausmachen, da sieht man es noch besser. Viele von uns haben vielleicht schon mal so ein Bild von ihm gesehen, seine Biografie gelesen oder einen Film über sein Leben. Der Mann ohne Arme und ohne Beine. In einem Interview erzählt er, dass er als Kind Gott gefragt hat, was soll das? Aber Gott hat ihm nicht geantwortet. Jede Nacht lag ich weinend im Bett und habe zu Gott gebetet. Bitte Gott, gib mir Arme und Beine. Aber er gab sie mir nicht. Er las in der Bibel in Johannes 9, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Und der Nick dachte, was wenn Gott für mich ebenso einen Plan hat wie für diesen Mann? Nick bat Gott im Alter von 15 Jahren, bitte Gott, heile mich von der größten Behinderung aller Zeiten, dem Tod. Hilf mir, Frieden und Freude und Freiheit zu finden im Vertrauen, dass du einen Plan für mich hast und im Glauben, dass du Jesus für meine Sünden bezahlt hast, dass ich ewiges Leben habe und du bei mir bist jeden Tag. Aber er hat weiter gebetet. Gott, gib mir Arme und Beine. Bitte gib sie mir, so wie du dem Blinden sein Augenlicht geschenkt hast. Heile mich. Aber Herr, wenn du meinen Körper nicht heilst, so heile zumindest mein Herz. Mach mich frei. Hilf mir, der Mensch zu sein, den du dir wünschst. Er hat Hoffnung gefunden. Hoffnung, die er auch aus dem Wort Gottes schöpft. Er zitiert Jesaja Kapitel 40. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Und er weiß jetzt, nichts kann die Seele heilen, wie Jesus es kann. Dein Herz kann ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht geheilt werden. Ein Mann mit einem schweren Lebensschicksal, ich denke, wenn ich ihn sehe auf dem Bild, was für ein Wunder wäre das, wenn Gott ihm Arme und Beine schenkt. Er hat es bis jetzt nicht getan. Da bleiben Fragen offen. Und so gibt es manche Frage, auch wenn wir sehen, wie er mit seinem Lebensschicksal umgeht und wie Gott sich auch zu ihm stellt und durch ihn wirkt, bleiben Fragen offen. Und so gibt es Fragen zum Thema Gebet um Heilung. Ich bin fündig geworden in einem Workshop von Vineyard Ministries. John Wimber hat ja eine Gemeindebewegung ins Leben gerufen. Vineyard in den USA, gibt es aber auch in Deutschland, in Europa. Und sie haben einen Schulungsdienst auch für Gebet um Heilung eingerichtet. Und in diesem Workshop werden diese Fragen auch ganz ehrlich thematisiert. Denn die kommen natürlich. Es ist ganz normal, dass diese Fragen auftauchen, wenn man beginnt, sich mit dem Dienst der Krankenheilung zu beschäftigen. Oft halten bestimmte Fragen die Christen davon ab, für andere um Heilung zu beten. Also wenn wir jetzt an die Marianne Bauschlicher denken oder an den Nick Vujicic, ich glaube, so war es richtig, dann könnte man sagen, na Gott handelt nicht so, wie er nach seiner Verheißung handeln will. Man sieht es noch nicht, dann lassen wir es doch einfach bleiben. Manchmal sind diese unbeantworteten Fragen lähmend. Aber wir müssen sie uns stellen und sie konkret beantworten. Jemand, der nach ehrlichen Antworten auf Fragen zum Thema Heilung sucht, braucht sich vor einem gründlichen Studium der Heiligen Schrift nicht zu fürchten. Wenn wir klare Erkenntnis darüber haben, wie man von einer biblischen Perspektive aus mit diesen Fragen umgehen kann, wird in uns die Gewissheit wachsen, dass Heilung tatsächlich als äußerst wichtiges Element zum Leben eines jeden Christen gehört. Diese Gretchenfrage, wird jeder geheilt? Wenn man die Evangelien liest, über Jesus liest, dann ist das so. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Matthäus 4, Vers 24, die Neuigkeiten über ihn, über Jesus, verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen waren, Epileptiker oder Gelähmte, er heilte sie. Er heilte sie. Es gab offensichtlich auch Zeitpunkte, wo besondere Salbung auf Jesus lag. Zum Beispiel Lukas 5, Vers 17. Die Kraft des Herrn war mit ihm, sodass er heilen konnte. Und das liest man auch von dem Jünger von Jesus, von Petrus. In der Apostelgeschichte wird mal etwas Faszinierendes berichtet. Ich stehe ja hier jetzt ein bisschen in der Sonne, wenn ich hier rübergehe, dann fällt hier ein Schatten von mir, ja? Und da kommt was ganz Interessantes. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen, und alle wurden geheilt. Ja, hallo, da wurde kein Powergebet gesprochen. Da ging nur an denen vorbei und sein Schatten hat sie berührt und die Heilung ist geschehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Genauso krass finde ich das Beispiel von Paulus. In Apostelgeschichte 19, da lesen wir in Vers 11 und 12, alle, die mit Paulus seinen Schweißtüchern, also das ist nicht ein Taschentuch zur Nase putzen, ein Schweißtuch halt, ne? Vielleicht wie bei den Tennisspielern. Alle, die mit seinem Schweißtuch in Berührung kamen, wurden gesund. Wörtlich steht da, Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu wirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese von ihnen aus. Also, Gebet um Heilung kann auch sehr einfach gehen. Also, nur mal ein Schatten, nur mal ein Schweißtuch. Meine Herren, was macht unser unendlich unfassbarer großer Gott alles möglich? Das ist offensichtlich nicht die Regel, aber er macht alles möglich. Immer noch die Frage, wird jeder geheilt? Ja, also bis jetzt scheint jeder geheilt worden zu sein. Aber wir finden auch eine interessante Bibelstelle in Johannes Evangelium Kapitel 5. Es ist der Zusammenhang von Vers 1 bis 20. Jesus geht dort in Jerusalem zum Teich Bethesda. Das ist vielleicht wie eine Art Krankenhaus gewesen. Da lagen viele Menschen an diesem Teich. Und es wird näher beschrieben im Text, was sie so alles Unterschiedliches hatten. Aber Jesus ging gezielt nur zu einem Einzigen, den er dort geheilt hat. So wird es zumindest berichtet. Man könnte daraus schließen, so werden nicht immer alle geheilt, auch wenn das unser Wunsch ist. Jesus ging an diesem Ort nur zu einem einzigen Menschen und im Zusammenhang macht er auch deutlich im Gespräch, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Und an diesem Tag hat der Vater ihm eben nur diesen einen möglicherweise gezeigt. Eine zweite Frage, die entsteht, die ich schon angedeutet habe, geschehen alle Heilungen sofort? Also mit dem Schweißtuch und mit dem Schatten, das muss ja wohl ganz spontan geschehen sein. Und ich glaube auch, dass bei den allermeisten Heilungen, die Jesus vollbracht hat, es von jetzt auf nachher spontane Heilung war. Nimm dein Bett und geh. Und die sind aufgestanden, haben ihr Ding genommen und sind losmarschiert. Er kann das. Aber es gibt auch Berichte, da hat Jesus zweimal gebetet. Da war einer blind. Und Jesus hat ihn gefragt nach dem ersten Mal Gebet. Und, was siehst du? Na, ich sehe Menschen wie Bäume, aber noch nicht so ganz klar. Dann hat Jesus nochmal gebetet. Und dann war alles perfekt. Und außerdem gibt es Fälle, wo die körperliche Heilung langsam voranschreitet, weil zunächst seelische und andere Nöte beseitigt werden müssen. In Jakobus, den ich schon vorhin zitiert habe, ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Kraft und kann viel bewirken. Glaubt ihr das? Ja, danke. Daniel Exler hat uns in seinem Zeugnis, in seinem Lebensbericht gesagt, es hat 1-2 Jahre gedauert bei ihm. Manchmal sind wir etwas kurzatmig im Beten und geben zu schnell auf. Da möchte ich mir bei John Wimber eine Scheibe abschneiden, der, obwohl er oft vergeblich, scheinbar vergeblich gebetet hatte, nicht aufgegeben hat, für Kranke zu beten und auf die Verheißung Gottes weitervertraut hat. Eine dritte Frage, die ich heute Morgen anschneiden möchte, ist die Frage, ist Krankheit immer durch Sünde verursacht? Scheint ja manchmal nahe zu liegen, dass Sünde zugrunde liegt, warum jemand krank geworden ist. Nick Vujicic bezieht sich auf Johannes 9, auf diesen Mann, der blind geboren war. Und die Jünger haben gefragt, wer hat jetzt hier gesündigt? Waren es die Eltern dieses Blindgeborenen? Haben die irgendwas Mist gebaut? Und jetzt muss es ihr Sohn ausbaden, dass der blind geboren wurde? Oder hat er selber irgendwas gemacht? Ich meine, ungeboren. Ich habe auf meinem Nachttisch einen kleinen Aufkleber, wo ich meine Unterwäsche drin habe. Da steht drauf, das ist so ein Garfield-Aufkleber, also ist nichts aus der Bibel, gell? Da steht drauf, wer schläft, sündigt nicht, ne? Aber ein ungeborenes Kind, kann das schon gesündigt haben und jetzt bestraft werden mit einer Krankheit? Das ist schon eine interessante Frage, ne? Und Jesus verneint den Jünger, nein, weder die Eltern haben gesündigt, noch dieses Kind hat gesündigt, sondern damit die Kraft Gottes an ihm offenbar werden soll. Auch Hiob. Auch Hiob musste mächtig leiden, war körperlich sowas von fertig, diese Geschichte, die er durchgemacht hat. Und dann kamen die Freunde, und die ersten, die kamen, die waren nicht nur sprachlos, die haben auch irgendwann angefangen zu reden. Und was haben sie gesagt? Hiob, kehr in dich. Guck mal ganz genau nach. Da muss doch was sein. Also ganz ehrlich, Hiob. Dem Hiob ist aber beim besten Willen nichts eingefallen. Und er hat es nicht verstehen können, was mit ihm passiert. Das Ereignis vom Teich Bethesda, das ich auch schon erwähnt habe, macht klar, dass die Lähmung dieses Mannes, den Jesus dort heilte, diesen einen Mann, den er dort heilte, dass er selbst durch Sünde seine Krankheit verursacht hat. Man kann also sagen, nicht alle, die krank sind, haben vorher gesündigt, obwohl natürlich der Fluch der Sünde schlechthin die Ursache für Krankheit und Tod im Leben ist. Eine weitere Frage, die oft bewegt, und das hängt jetzt wieder mit Marianne Bauschlicher oder mit Nick Vujicic und anderen zusammen, die Ähnliches erleben. Was ist mit Christen, die nicht gesund werden, obwohl sie um Heilung gebeten haben? Ist eine nicht ganz leichte Frage. Im Neuen Testament lesen wir, dass Paulus auch mal krank war, ziemlich krass krank sogar. Es wird im Galaterbrief Kapitel 4 erwähnt, wie er selbst schreibt an die Galater: Bestimmt erinnert ihr euch noch, dass ich krank war, als ich euch zum ersten Mal die frohe Botschaft von Christus brachte. Doch obwohl meine Krankheit anstößig für euch war, habt ihr mich nicht abgelehnt und nicht abgewiesen. Nein, ihr habt mich aufgenommen und für mich gesorgt, als wäre ich ein Engel Gottes oder sogar Christus selbst. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Ich weiß, dass ihr bereit gewesen wärt, euch die Augen auszureißen und sie mir zu geben, wenn es möglich gewesen wäre. Paulus spricht selbst von einer Krankheitszeit, durch die er ging. Je nach Ausleger denken sie darüber nach, ob es ein Augenleiden war oder vielleicht was anderes. Also da möchte ich nicht mitspekulieren, das ist nicht so genau beschrieben. Trophimus wurde krank in Milet zurückgelassen, ohne dass eine weitere Erklärung dafür genannt wird. Im 2. Timotheusbrief Kapitel 4 schreibt Paulus: Erastus blieb in Korinth, Trophimus musste ich in Milet zurücklassen, weil er krank war. Also offensichtlich, die haben auch für den Trophimus gebetet, aber der wurde nicht spontan geheilt, also haben sie ihn krank zurückgelassen. Also diese Frage entsteht. Epaphroditus war sogar sehr krank und wäre fast gestorben, wenn Gott in seiner Gnade nicht eingegriffen hätte. Aber, so steht es im Philipperbrief Kapitel 2, er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Und von Timotheus, das haben wir schon hin und wieder zitiert, der hatte ständig mit Magenproblemen zu kämpfen. Paulus verordnete ihm, ein wenig Wein zu trinken für seinen Magen. Wenn wir für einen Kranken beten und dieser nicht geheilt wird, ich denke, es ist legitim, wenn wir dann schon mal nachfragen, du, gibt es in deinem Leben, so wie die Freunde Hiobs gefragt haben, gibt es in deinem Leben doch etwas, was diese Heilung verhindert? Eine Unversöhnlichkeit, wo du jemand nicht vergeben kannst oder willst? Andere seelische Nöte, einen Unglauben, eine Treulosigkeit oder Widerstand gegen Gott? Man darf schon nachfragen, aber sensibel. Aber schließlich müssen wir eingestehen, oft wissen wir es einfach nicht. Und es bleibt eine offene Frage, bis wir mal vor Jesus stehen. Ich möchte euch einen Mann vorstellen namens Johannes Hartl. Ich habe hier ein Bildchen von ihm. Ich habe im Internet mal recherchiert und nachgeguckt. Dort im Gebetshaus Augsburg kann man viel gute Predigten von ihm hören, Vorträge. Und er hat sich auch genau zu dieser Frage Gedanken gemacht. Was passiert, wenn Gott nicht heilt? Wie gehen wir damit um? Und er berichtet in diesem Vortrag, den man da hören kann, empfehle ich euch sehr, dass er selbst für viele Kranke auch betet und oft Heilungen erlebt hat, aber dass er auch für Leute, die Krebs hatten, gebetet hat und die sind nicht gesund geworden, sondern gestorben. Und das macht ihm auch Not. Und er hat gesagt, dann es gibt für ihn auch nicht immer eine Erklärung. Wir befinden uns heilsgeschichtlich in einem Bereich, wo das Reich Gottes noch nicht vollständig hergestellt ist. Als Jesus auf die Erde kam zum ersten Mal, da brach das Reich Gottes an. Aber hier auf der Erde herrscht eben ein anderer. Durch den Sündenfall hat der Mensch, der dafür bestimmt war von Gott, die Herrschaft über diese Erde verloren. Er hat sie verloren an den Fürst dieser Welt, den Satan. Und der sorgt für viel Not und Elend und Krankheit auf dieser Welt. Aber jetzt kam Jesus und das Reich Gottes ist angebrochen. Und wir, seine Kinder, Gottes Kinder, haben die Möglichkeit mitzuarbeiten, dass dieses Reich Gottes sich entfaltet, immer mehr Raum einnimmt. Das fängt ja im eigenen Leben, im eigenen Herzen an. Aber wir sind noch nicht am Ziel angelangt, wo Jesus verheißen hat, ich werde wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann bricht sein Reich für uns endgültig an. Das heißt, in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, ist noch nicht alles geklärt und nicht alle Krankheit können wir so erklären. Hört euch diesen Vortrag einfach an. Es ist eine Hilfe, wenn man darüber nachdenkt, was ist, wenn Christen nicht gesund werden, wenn trotz Gebet mancher stirbt. Wenn wir heute Morgen über solche Fragen nachgedacht haben, ich glaube, es ist ehrlich, vielleicht haben sich viele von euch die schon gestellt, während wir dieses Thema hochhalten, dass wir sie anschauen und keine Angst davor haben. Aber dass wir uns nicht den Mut rauben lassen, anzufangen und weiterzumachen, um für Menschen zu beten, die krank sind. Wie John Wimber. Mir gefällt immer dieser Satz, den Christoph Hesselbart geprägt hat. Wir beten nicht erfahrungsorientiert, sondern verheißungsorientiert. Unsere Erfahrungen, die könnten uns manchmal einfach entmutigen, weil wir noch nicht sehen, weil wir vielleicht enttäuscht sind. Aber wenn wir nicht aufgeben, weil die Verheißung Gottes immer noch dieselbe ist und weil Gott immer noch derselbe ist und immer noch wir in seinem Namen beten können, hören wir nicht auf. Ein anderer Leiter, geistlicher Leiter, der in meinem Leben viel bedeutet, ist Nicky Gamble. Viele von uns wissen, er hat den Alpha-Kurs ins Leben gerufen und er schreibt, Gott heilt auch heute noch Menschen. Es gibt so viele wunderbare Berichte über Heilungen, dass man kaum weiß, welche man als Beispiel heranziehen soll. Ich möchte das, was Nicky Gamble zu sagen hat, bald noch mehr thematisieren dazu. Er sagt, Gott ist ein Gott, der heilt. Er hat es selbst auch schon erlebt. Gott ist nicht nur an unserer geistlichen Errettung interessiert, dass wir durch Vergebung der Sünden ewiges Leben erhalten, sondern an unserem gesamten Wesen ist Gott interessiert. Und das schließt Heilung des Körpers mit ein. Eines Tages werden wir einen neuen, vollkommenen Körper haben. In unserem jetzigen Leben werden wir niemals Vollkommenheit erreichen. Wenn Gott heute jemand durch ein Wunder heilt, erhaschen wir einen Blick auf die Zukunft, wenn auch unser Körper endgültig erlöst sein wird. Nicht jeder, für den wir beten, wird auch geheilt. Natürlich kann kein Mensch letztlich dem Tod entgehen. Unser Körper baut im Laufe der Jahre immer mehr ab. Es gibt Situationen, wo es dann vielleicht auch angebrachter ist, den Betreffenden auf den Tod vorzubereiten, als für seine Heilung zu beten. Die Liebe und Fürsorge, so drückt sich Nicky Gamble aus, mit der man sich etwa in der Hospizbewegung um Todkranke und Sterbende kümmert, gibt ihnen ein Stück Würde. Diese Haltung ist ebenfalls eine Auswirkung des Auftrags, Jesus sich um die Kranken zu kümmern. Wir müssen also für die Führung des Heiligen Geistes offen sein. Herr, ist es richtig, jetzt noch einmal zu beten um Wiederherstellung? Oder ist es wichtig, zu beten auf dem letzten Wegstück, Begleitung und Trost zu geben. Nicky Gamble sagt aber auch, das sollte uns nicht abhalten, um Heilung zu beten. Je mehr wir dafür beten, desto mehr Menschen werden geheilt werden. Und auch die, die nicht geheilt werden, erleben dieses Gebet gewöhnlich als Segen. Vorausgesetzt, es geschieht mit Liebe und Sensibilität. Ein Mann sagte Nicky Gamble, dass er zwar nicht geheilt worden sei, aber den Geist Gottes so stark wie noch nie erlebt habe, sodass sein ganzes Leben dadurch verwandelt worden sei. Und dann berichtet uns der erste Korintherbrief, dass es auch vom Heiligen Geist eine Ausrüstung gibt mit ganz besonderen Heilungsgaben. Also einzelne Menschen im Reich Gottes bekommen besondere Gaben der Heilung, um für andere zu beten. Und Andreas Herrmann, den wir in 3 Wochen bei uns haben werden, ist auch so einer, der von Gott so begabt wurde. Auf der ganzen Welt finden wir heute Menschen mit solchen außergewöhnlichen Heilungsgaben. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen, diesen Spezialisten, die ganze Arbeit überlassen dürften. Der Auftrag zu heilen gilt uns allen. Genau wie wir nicht all die Gaben der Evangelisation haben, aber berufen sind, mit anderen über Jesus zu reden, so haben wir auch nicht alle die Gabe des Heilens. Wir sind aber alle berufen, für die Kranken zu beten. Wir haben Fragen und wir dürfen sie ehrlich sagen. Aber lasst euch durch diese Fragen und die noch offenen Antworten nicht abhalten, verheißungsorientiert zu beten und immer wieder zu beten. Daniel Exler hat auch nicht aufgehört nach dem ersten Gebet um Heilung und Wiederherstellung in seinem Leben. Er hat weiter gebetet und Gott hat ihm Heilung geschenkt. Wenn wir anfangen, dann lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wollen erwarten, dass Gott Großes tut, dass er sich verherrlicht, dass er Wunder wirkt. Ich wiederhole in meinen Predigten gern diesen Satz von Peter Wegner, der schrieb: Mir scheint, dass die Mehrheit unserer Gemeinden durch die Unterlassung des Gebets für Kranke ein erhebliches Maß an Dynamik im Gemeindeaufbau einbüßen. Wie gerne würde ich hunderte von Gemeinden sehen, die der heilenden Kraft Gottes in ihrer Mitte Raum gewähren, um so tausende von Menschen zu Jesus Christus und seiner Liebe zu ziehen. Ich wünsche mir, dass wir als Christusgemeinde hier in der Rennfeldstraße eine Gemeinde werden, die diesem Heilungswirken Gottes Raum gibt, dass wir darin wachsen. Wir haben schon ermutigende Zeugnisse gehört, werden noch mehr hören in den nächsten Wochen und ich bin überzeugt, wir werden auch Heilung erleben. Ihr auch? Wir glauben daran, dass er, unser Gott, seine Verheißungen wahr macht und erfüllt. Und das, obwohl manche Frage noch nicht beantwortet ist. Lasst mich beten. Vater im Himmel, du kennst unsere Fragen, auch die, die ich heute Morgen noch nicht beantworten konnte. Und du weißt, wo wir manchmal einfach Fragen davor stehen und nicht verstehen können, warum Herr oder warum noch nicht. Aber wir wollen deine Verheißungen ernst nehmen und wollen mutig beten für Kranke und sehen, wie du wirkst. Lass den Glauben in uns wachsen, Herr, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass du uns heute einlädst, dass du uns jetzt einlädst, dir zu vertrauen. Amen.